Zullen we weer beten. Herr, wir beten zu dir. Sei bitte viel großzügiger als das, was ich mir vorstellen und vorbereiten konnte. Bitte tue in dieser Stunde viel mehr für deine Kinder hier, für deine Kinder in anderen Gemeinden, für unsere Nachbarn und für unser Volk, aber auch für all jene Völker, die dein wunderbares Evangelium noch nicht kennen. Ja, Vater, dafür beten wir, für eine gesegnete Verkündigung. Möge sie doch ein Stein im Teich sein, ein Stein, der Wellen schlägt, der von diesem kleinen Raum aus eine Wirkung hat, die über das hinausgeht, was ein Mensch erreichen kann. Und bitte, Herr, lass uns nicht auf uns allein gestellt. Rette uns davor, auf Menschen zu vertrauen. Komm zu uns, sei mit uns, in uns bitte. Gib uns deine Kraft, deine Führung, deinen Schutz durch Christus Jesus, deinen Sohn, unserem Herrn. Amen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser Schrei steht heute im Mittelpunkt, dieser Gebetsschrei. Es ist das vierte von Jesus' letzte Worte am Kreuz. Aber, und ich betone das, es ist ursprünglich ein Psalmwort. Wir haben es gelesen am Anfang von Psalm 22. Und es gibt Ausleger, die sagen, der Evangelist will damit sagen, dass Jesus den ganzen Psalm zitiert hat. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Und denk mal nach, ob er dafür nog genoeg Atem hatte. Am Kreuz, es mag wohl der Fall gewesen sein, wenigstens in Gedanken. Er hat sogar laut geschrien. Unmöglich ist es nicht. Und in jenen Tagen, als die Menschen noch nicht so viel mit Papier arbeiteten, wurden die Heiligen Schriften auswendig gelernt. Hast du es auch einmal gemacht? Ab und zu so ein Psalmvers so wirklich auswendig lernen? Dass das hilft, dass das nicht nur im Kopf, aber auch es im Hart mitträgt. Das hat man gemacht, man hat es im Gedächtnis gespeichert. Und die ersten Worte eines Psalms zitieren bedeutete oft den gesamten Psalm zu zitieren. Also wenn uns Matthäus erzählt, dass Jesus diesen Schrei ausgestoßen hat, dürfen wir bedenken, dass der ganze Psalm zumindest in seinem Kopf gewesen sein muss. Grund genug, den ganzen Psalm für uns zu nehmen. Darum habe ich gefragt, bitte neem und lese das mit. Wissen Sie, diesen Psalm könnte man mit einem See vergleichen, in den verschiedene Bäche münden. Ich bin einmal nach Kärnten gefahren, nach Arjo, und war dabei auch am Milstätter See. Ist ganz in der Nähe und war eigentlich hochinteressant. Weil da, ins Milstätter See, fließen insgesamt 30 Bäche. Die meisten am Nordufer. 30. Also ein richtiges Sammelbecken ist das. Und dieser Psalm ist genauso ein Sammelbecken von menschlichem Leid, dass man schon denkt und schon ein bisschen spürt, wenn das nur ein Erlebnis von David gewesen wäre. Oder muss man weiterblicken? Schon in diesem Psalm. Alle Arten von Leid kommen hier zusammen. Was hat der Prophet gesagt? Er hat all unsere Schmerzen getragen. Nou, de Psalm bietet eine Kostprobe dafür. Lass mich versuchen, die verschiedenen Arten von Schmerz zu benennen hier. Zunächst, das ist schon ein Aufmerksamkeitserreger am Anfang, zunächst ist Gott furchtbar weit weg von David. Vers 2, warum hast du mich verlassen? Und vers 12, nicht Gott ist na, sondern seine Angst, seine Not. Und vers 20, Herr, bleib doch nicht fern von mir. Natürlich, das sind Worte, zutiefst treffen sie auf unseren Heiland zu. Er machte diesen Schrei auf Golgotha zu seinem eigenen. Jesus sang den Psalm zutiefst. Und es ist gut, um das heute vor Augen zu haben. Aber das schließt nicht aus, dass auch David, der Mensch David, der König, was von dieser Verlassenheit wusste. Und nicht nur David, letztlich alle Knechte des Herrn, denn manchmal, zum Glück nicht immer, aber manchmal erleben auch wir Momente, in denen wir uns von Gott verlassen fühlen. Zumindest ist das unser Gefühl. Na klar, dass Jesus von Gott verlassen wurde, ist was Besonderes. Das war ein einzigartiges Ereignis. Aber es steht nicht allein. Weil Jesus gehört zu seinem Volk. Und sein Volk gehört zu Jesus. Und das gilt auch diese Verlassenheit. Es ist immer noch ein Psalm von David. Von David Nummer 1. Nicht nur von David Nummer 2. David hat es auch gebrüllt. Mein Gott, waarom? Ik ben mir sicher, dass David zich damals in einer tiefen Krise befand. Er wird von seinen Gefühlen hin und her geworfen. Einerseits scheint es, als sei alles in ihm verschlossen, aber auch um ihn herum und vor allem nach oben zu Gott. Er kann ihn nicht mehr, einfach nicht mehr erreichen. Er ruft zu ihm Tag und Nacht. Aber Gott antwortet nicht. Gott schweigt in allen Sprachen. Das besonders viel ihm schwer. Wie es in unserem Bekenntnis heißt, Gott bei sich zu haben ist süßer als das Leben. Aber seine Abwesenheit ist bitterer als der Tod. In allem Leid ist das Schlimmste, dass du dir von Gott nicht sicher bist. Das ist Hauptthema hier. Und die Erhörung bedeutet darum nicht zuerst, dass deine Probleme gelöst werden, sondern vielmehr, dass Gott das Gefühl von Verlassenheit nimmt. Wie wir in Lied singen, wenn ich ihn nur habe, wenn mein nur ist. Novalis. Und als David dennoch den Herrn had, trotz dieses Gefühl, ich bin von Gott verlassen, woher wissen wir das? Was liest man? Mein Gott, sagt er. Mein Gott! Also, das ist das erste Leiden, das Gefühl von verlassen sein. Eine zweite Leidensform ist, dass du dich ein bisschen als Ausnahme fühlst in der Society. Durch alles, was dir wedervaart. Eine Ausnahme im Vergleich zu anderen Mitgliedern auch von Gottes Volk. Nicht waar, hè? Wie danken die anderen am Sonntagmorgen in die Kirche und damals dann in die Synagoge? Wie danken und preisen die anderen immer wieder Gott? Und die loben sie so freulich den Herr. Ich höre das immer wieder. Er hat mich erhört, mich befreit von allen Arten von Not. Die Psalmen und unser Liederbücher sind voll davon. Und auch heißt es hier in Vers 5, unsere Vorfahren, auf dich vertrauten sie. Du hast ihnen immer wieder geholfen. Zu dir schrien sie und wurden gerettet. Auf dich hofften sie und wurden nicht enttäuscht. Genau deshalb troont Gott auch, als der Heilige der Gebete hört. Über den Lobgesängen Israels. Vers 4. Also Lieder gesungen, um die Erhörung zu feiern. Daarom zingen sie. Er hat mich erhört. Tussendurch ist übrigens keine heikle Sache, sage ich mal nebenbei, als würde der Thron Gottes einstürzen, wenn wir aufhören zu loben und zu preisen. Ich habe einmal einen begeisterten Pfarrer in einer Kirche gesagt, singen, singen bitte, da anders dann kommt die Thron da hinten. Nein, das ist Quatsch. Denn diese Lobgesangen enthalten im Kern immer wieder Gottes rettende Taten. Die bieten die tragende Kraft für zijn Thron. Also keine Sorge, Gottes Thron ist nicht in Gefahr, nicht wackelig. Dafür wird er selbst sorgen. Und natürlich werden die wunderbaren Werke Gottes besungen, wenn nicht von mir, dann von anderen. Aber nun vergleicht sich der Dichter mit den Vorfahren. Sag mal, mit der Erfahrung von Fürsorge und Rettung von Abraham, Mose, die Kirche aller Zeit. Und Mann, oh Mann, was fühlt er dann sich allein? Sie haben es erlebt, aber ich versieben, aber ich bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Wer kennt dieses Gefühl nicht? Habe ich es im Gegensatz zu den anderen, habe ich es verdient, in diesem Dreck zu sein? Die Väter haben bekommen, was sie wollten. Ich nicht. Das ist das Zweite. Und dann ist noch ein scharfer Schmerz. Siehst du es? Das ist der Spott. Dieser Spott, den Mitmenschen äußern über deinen Glauben an Gott, den dir so sagen sie ein bisschen sarkastisch betrogen hast. Vers 8. Alle, die mir sehen, verspotten mich. Sie sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Überlass Gott deine Not, lästern sie. Der soll dir doch helfen und retten. Er liebt dich doch, oder etwa nicht? Aber das dürfen wir doch glauben. Wir sind doch um Christi willen Gottes Freunde. Ob wenn aber Menschen das gegen dir verwenden, wenn sie auf das Elend hinweisen, in das du geraten bist, oder das Elend in Ukraine oder in Gaza und so weiter und so weiter. Und dann sagen, es kann doch nicht sein, dass Gott dich liebt. Ist sehr, sehr bitter, oder? Und hast du es gemerkt bei der ersten Lesung? Gerade diese scharfe Pfeil wurde auch auf Jesus abgeschossen, als er am Kreuz hing. Was muss das für ihn bedeutet haben? Schau mal, wir müssen immer noch sagen, wenn es uns passiert, naja, um Christi willen liebt Gott mich. Ich meine, nur wenn wir in Christus bleiben, ist das wahr. Nur wenn wir in Christus bleiben. Und wie oft entfernen wir uns von ihm, sag mal ehrlich. Wo hier die Frage dann kommt, habe ich mein Elend mir selbst nicht zu verdanken. Aber er, Jesus, über ihm öffnet sich doch immer wieder der Himmel. Und er hörte die Stimme des Herrn. Dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Er! Wie konnte er nur so leiden, Gottes Sohn? Steht auch genauso im Koran, nicht wahr? Lässt Allah seinen geliebten Propheten am Kreuz sterben? Nie und niemals, sagt Mohammed. Und damit beseitigen sie den Kern unseres Glaubens. Haltet das im Blick. Weil wir sagen, dass Christus für uns das Leiden wollte. An unsere Stelle. Weiter, die Verse 10 und 11. Sie drehen die Schrauben noch ein bisschen weiter. Zuerst verglich sich David mit den Vorfahren und fühlte sich im Vergleich zu ihnen als Ausnahme, aber hier blickt er auf sein eigenes Leben zurück. Und schau mal, was für eine Kluft zwischen damals und heute. Vers 10. Du hast mich aus dem Mutterleib gezogen, an der Brust meiner lieben Mutter. Lass es mich geborgen sein. Auf dich bin ich angewiesen seit meiner Geburt. Vom ersten Atemzug an bist du allein mein Gott. Damals war es so. Aber ist heute überhaupt nicht der Fall. Denn jetzt ist der Herr weit weg. Die Not ist nahe. Und es ist kein Helfer da. Vers 12. Was für ein Schmerz, wenn früher und heute so weit auseinander liegen, wenn dein Glaube unhaltbar scheint, nicht dem gewachsen, was du jetzt alles erlebt. Und da früher warst du so begeistert, wenn du Jesus gefunden hast. Das war doch eine Freude. Aber wo ist er dann jetzt? Wie wil mensen, darf ich das fragen, auch in unserem Land, wie wil mensen erleiden gerade hier Schiefbruch und werfen ihren Glauben als was aus dem Kinderzimmer über Bord? Bitte pass auf. Diese beide Erfahrungen fallen oft zusammen. Dass dein Glaube eine Sache der Vergangenheit ist, wo du einerseits an die Geschichte deiner Eltern und Großeltern denkst und andererseits an deine eigene Kindheit. Dein Glaube scheint doppelt überholt. Es passt nicht mehr in dieser Zeit und passt nicht mehr in mein Leben. Ja, so sieht es aus. Und meine Liebe, ist es dann nicht überraschend und auch wirklich tröstlich? Überraschend und tröstlich zugleich, dass gerade in der Bibel solche Gefühle ausgedrückt werden. Und dass Christus genau diesen Psalm am Kreuz rezitiert hat. Hat der Herr, unser Herr, hat er auch solche Erfahrungen gemacht? Ja, das dürfen wir glauben. Glauben van Gottes Sohn, der Mensch geworden ist. War schon schlimm, oder? Aber es wird schlimmer noch. Vers 13. Da beklagte sich, Stiere ohne Zahl haben mir umstellt. Ja, auch Löwen scheinen offenbar da zu sein. Und Vers 17. Hunden rotten sich um mich zusammen. Wo sagen, das sind natürlich Bilder, hè? David ist ein Dichter. Es sind Bilder. Aber was meinst du, was stellen sie dar? Die zwei Seiten des Bösen. Des Bösen, das ihn umgibt. Das erste Bild schildert das Böse in seiner beängstigenden Natur. Das zweite in seiner Gemeinheit, seiner absolute Gemeinheit. Ich muss so sagen, ich liebe immer die Bilder, das wissen Sie schon. Aber ich war als jongen sehr beeindruckt von den Gemälden von Jeroen Bosch. Kennt ihr die? Jeroen Bosch, Hieronymus Bosch. Die flämische, niederländisch-flämische Maler. Im Museum bei uns in Rotterdam gab es einige von diese Bilder. Und diese Bilder hier in dem Psalm erinnern mich stark an Gemälde von Jeroen Bosch. Die Menschenmengen darstellen mit bestialischen Zügen und tierischen Gesichtsausdrücken. Beängstigend und bösartig. Allerdings. Wirklich, de Schrecken, den die Stieren und die brüllende Leeuwen verbreiten, sie lassen dir das Herz stiegen und das Blut in den Adern gefrieren. Und dasselbe meint der Dichter vermutlich, wenn er sagt in Vers 15, Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Und alle meine Knochen sind wie ausgerenkt. Mein Herz ist wie Wachs geworden. Es zerschmilzt in mir. Und was die Gemeinheit der Hunde betrifft, in Vers 17, ich muss eigentlich unweigerlich an Hyänen denken. Er sagt, sie packen mich schon an Händen und Füßen. Hab das genau einmal in Südafrika erlebt, in Kruger Nationalpark. Brrr. Wirklich, ängstlich. Und Vers 18, mit Schadenfreude zusehen. Und Vers 19, das loswerfen, um die Kleidung des Opfers zu verteilen, sagt dasselbe. Ohne Bilder. Moment mal. Erinnert ihr euch, dass diese Vers über das Verteilen und Losen von Kleidung auch im Evangelium vorkommt? Haben wir das nicht gerade gelesen, am Kreuz, Matthäus 27. Ja, Stieren und Hunde, weißt du, wie grausam Menschen sein können, vor allem, wenn sie auf Güte treffen. Hast du das schon erlebt? Oder hast du da vielleicht mal schon über nachgedacht und Golgotha in diesem Licht wahrgenommen? Dass es am Ende Jesus Güte war. Aus Liebe will mein Heiland sterben. Es war seine Güte. Die das Schlimmste im Menschen zum Vorschein brachte. Genau das Güte. Dass unsere wahre Natur erscheint. Jesus, selbst war schon früh davon überzeugt. Vielleicht mal darf ich doch auch sagen, dass ihr daar überrascht von war. Ihr sagt, Matthäus 20, siehst du darum, Scheel, weil ich so gütig bin. Im Gleichnis. Natürlich, diese Frage, oder? Dass unsere wahre Natur eigentlich dann erscheint, unsere wahre Natur erscheint, wenn wir mit echter Güte konfrontiert werden. Und meine Liebe, darf ich mal fragen, könnte es nicht auch umgekehrt sein, dass wenn echte Güte fehlt, unsere wahre Natur als Menschen verborgen bleibt? Und dass wir darum heutzutage manchmal nur diese höfliche Toleranz antreffen, weil es keine echte Güte mehr gibt. Keine echte Güte. Dass unsere Generation die Hochspannung des Guten gegen die Niederspannung des Angenehmen eingetäuscht hat. Das angenehm Anständliche. Und dass wir mit dieser Niederspannung so zufrieden sind, dass wenn er nur ein Hauch von wahrem Guten auftaucht, dieselben Leute sich darauf stürzen wie wilde Tiere. Nur um das äußerst mittelmäßige zu bekommen. Also um Hochspannung in Niederspannung zu singen. Sie haben mich ohne Grund gehasst, sagte Jesus, als er vom Kreuz sprach. Woher kommt doch dieser Hass, wenn Jesus selbst keinerlei Anlass dazu gab? Woher kommt die? Was denkst du? Woher kommt der Hass? Der kommt von uns selbst. Jesus hat durch seine Güte den Teufel gezwungen, seine Maske fallen zu lassen. Ebenso zeigte er uns durch seine Güte, wer wir Menschen wirklich sind. Tiere. Stieren und Löwen. Honden und Hyenas. Furchterregend. Gemein. Ja, das ist immer, dass die Leute, das ist ein Rätsel für die Leute, hoe kan so ein hochanständiges deutsches Volk, so ein Kulturvolk, hoe kan die in NS-Regime kommen? Hier hast du den Antwort. Wir fragen uns oft, wer bin ich? Nicht nur junge Leute fragen sie das. Wer bin ich? Als ich meine Konfirmanden in Amersfoort immer gefragt habe, ein kleines Gedicht zu machen über ein Thema, was sie schon beschäftigt. 90% von den Gedichten waren immer über diese Frage, wer bin ich? Aber auch wenn man erwachsen ist, das bleibt eine Frage. Genau am Ende ein arbeitsames Leben. Wer war ich eigentlich? All diese Zeit. Aber ware Selbsterkenntnis bekommst du nur unter dem Kreuz. Seit unsere Kultur sich von Christus verabschiedet hat, haben wir Menschen auch den Geschmack an wahrer Güte verloren. Seitdem denken wir es auch. Mit mir? Mit mir ist nicht so schlimm. Jetzt, nach all dem Leid, wird in Vers 21 das Gebet wieder aufgenommen. Rette mein Leben vom Schwert, mein einziges Gut, vor der Gewalt der Hunde. Befreie mich aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern der wilden Stiere. Du hast mich erhört. Das Letzte ist ein bisschen verborgen, muss ich sagen, im Text. Ich lese es mal vor, im Original. Rette mich aus dem Rachen des Löwen und von den Hörnern wilder Stiere, geantwortet hast du mir. Frage und Antwort. In einem Atemzug. Seltsam, oder? Denn das Problem war die ganze Zeit, Herr, du antwortest nicht. Und jetzt unvorstellbare Erleichterung aus hoffnungsloser Not. Ja, dan werden wir doch, ja, wir werden ein bisschen mehr Tamtam erwarten, oder? Jetzt da eigentlich geantwortet hat. Nein, es wird nur, ich sag mal, ein bisschen beiläufig gesagt. Und das am Wendepunkt der Psalm. Denn von hier an bricht das Halleluja los. Was passiert hier? Was passiert hier? Erleben wir den Übergang von Karfreitag zu Ostern? Oder beginnt das Licht von Ostern hier am Karfreitag einzufallen? Noch bevor das Leiden zu Ende ist. Ja, das glaube ich. Wissen Sie, auch im Hebräerbrief heißt es, dass Christus in seinem Leiden gehört wurde. In seinem Leiden wurde er gehört. Hör mal, Hebräer 5. Als Jesus hier auf Erden lebte, bracht er seine Gebete und sein Flehen mit lautem Rufen und unter Tränen vor Gott. Denn der konnte ihn retten aus dem Tod. Und er ist erhört worden aus seiner Angst. Ist das die Antwort am Ostermorgen? Oder schon eine Vorschuss am Karfreitag? Liege ich falsch, wenn ich sage, dass wir den Karfreitag feiern im Lichte vom Ostern? Und deutet das Wort an den Mörder nicht darauf hin? Wir haben darüber gesprochen. Das Wort der Mörder, dass es am Kreuz sogar Raum für paradiesische Erfahrungen gab. Mit der Freude, die dazu gehört. Sagt das vierte Evangelium nicht, dass Jesus am Kreuz erhöht, am Kreuz verherrlicht worden ist? Und haben wir nicht schon öfter gesehen, dass erhören nicht immer bedeutet, dass meine Probleme gelöst worden, sondern dass erhören auch passieren kann, wenn Gott sich wieder selbst an mich zeigt? Ich denke darum, dass der Psalm die Antwort bewusst so beiläufig erwähnt, in gleichem Atemzug wie das Gebet um Erlösung. So können wir Karfreitag und Ostern zusammenhalten. Karfreitag im Lichte von Ostern und Ostern mit dem Schatten von Karfreitag. Und sag mal ehrlich, ist unser Leben nicht auch so eine Mischung? Sind nicht die beiden Faden, die beiden Fäden von Karfreitag und Ostern daarin verwoben? Gut. Aus dem Schlussteil op vers 23 nur ein paar dingen. Ja, man kan niet alles besprechen, wat man aan een lange tekst had. Leider. Dennoch, die Freude über diese Gebetserhörung setzt sich in zwei, vielleicht drei Kreisen fort. Zunächst ist Israel beteiligt. Alle Nachkommen Jakobs. Er sagt, ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern. Aha, meinen Brüdern. Das sind also alle geistlichen Nachkommen Jakobs. Denn es heißt, ihr, die Ehrfurcht habt für den Herrn. Ja, ich weiß, jemand sagt, ganz Israel wird gerettet werden. Sagt Paulus das nicht, Römer 11. Aber er meint das Teil, das Ehrfurcht hat für den Herrn. Der andere Teil des Volkes kennt zwar das Leiden, furchtsames Leiden, lehnt aber Jesus Leiden ab. Das Leiden, das vom Leidensfreitag einen Karfreitag macht. Einen guten Freitag. Die den Herrn fürchten, sie sind glücklich damit. Sie freuen sich über die Erhörung aus dem Leiden. Und er ruft sie auf, David, den Herrn zu loben. Und jetzt pass auf. Siehst du warum? Das ist heute Morgen sehr wichtig. Ich möchte das... Dass wir alles sehen, was hier steht. Es ist ganz deutlich hier in Psalm 22. Waarom sollen sie den Herrn loben? Denn, siehst du es in Vers 25? Denn, er hat die Augen voor den Elend nicht verschlossen und sich nicht gescheut, dem Armen zu helfen. Sein Angesicht hat er nicht vor ihm verborgen. als er om hulp schrie, had er in gehoord. Dat is de grond. Oh, bitte schau dir das an. Dat is de grond waarom er zelf en waarom zijn schwester en broeder God prijzen zouden. Er had das elend der elenden niet verachtet en niet verabscheut. Tolle uitzage, oder? Hast du schon mal gedacht, hè? Hast du das schon mal gedacht? Dass deine Umstände und dein geringen Erfolg im Leben, auch als Christen, vielleicht so schlimm sind, so erbärmlich, so krumm, dass Gott nicht nur deine Umstände verachten muss, sondern auch dich selbst. Aber was bezeigen hier die Erlösten? Er hat das Elend der Elenden nicht verachtet und nicht verabscheut. Und wenn es muss sein, du kannst diesen Text mitnehmen. Im Schlamassel. Wie es weitergeht? Schau mal, sie, die bescheidenen Gläubigen, sie sollen essen und satt werden. Vers 27. Sie nehmen die Gebetserhörung mit an dich und genießen geistlich, was sie über diesen Leidenden hören. Und dieses Essen, woran denkst du jetzt? Am Heiligen Abendmahl, oder? Das ist, was passiert, wenn wir das Heilige Abendmahl feiern. Und die Rettung, die da gefeiert wird, ist zu groß für Israel allein. Die ist auch für uns eine wunderschöne Botschaft. Denn da kommt der zweite Kreis. Der Gemeinde, Vers 28. Die von allen Enden der Erde und aus allen Familien der Völker versammelt wird. Also die Gemeinde vom wahren Israel und alle Gerufenen aus den Völkern. Sie lässt sich in die österliche Freude hineinziehen und feiert den Triumph. Von dem aus seinen Leiden erlösten Christus. Der 29, denn das Königtum gehört dem Herrn. Und er herrscht über alle Völker. Alle Völker. Hierheen führt uns das Leiden des Verlassenen. Und der Sinn des Psalms besteht darin, dich zu erreichen. Auch heute Morgen, meine Lieben. Dass du einen tiefen Frieden spürst in dieser Gewissheit. Und eine tiefe Sehnsucht auch nach ihrer Erfüllung. Da will er dich hinlocken. Alle Völker. Ich habe gedacht, könnten vielleicht Kinder hier unsere Lehrer sein? Charles Hodge. War im 19. Jahrhundert über 50 Jahre lang Professor am Theologieseminar in Princeton. Er und seine Frau Sarah hatten, ich glaube, es waren etwa 5 Kinder, aber wie auch immer, de erste der beiden Ältesten war Archibald Alexander. Alex, es ist ein Alex, Archibald Alexander. Und seine Schwester Mary Elizabeth. Und diese 2 Kinder, Archibald Alexander und Mary Elizabeth, gaben einen James Eckert einen Brief, als sie 10 und 8 Jahre alt waren. Wahnsinn, 10 und 8 Jahre alt. Kinder. Übrigens, James Eckert war ein Seminarist in Princeton en wurde auf die Insel Ceylon geschickt. Sri Lanka, heute. Um dort zu missionieren. Er war begeistert, das Evangelium zu verkünden. Gut. Und diese 10 und 8 Jahre alten Kinder überreichten Eckert am 23. Juni 1833 einen Brief. Ja, zo'n 200 Jahre früher. Achtung, er war nicht an Eckert adressiert, sondern an den Heiden. Hier ist der Brief. Lieber Heide, unser Herr Jesus hat versprochen, die Zeit wird kommen, in der alle Enden der Erde sein Reich sein werden. Weißt du, Gott ist kein Mensch, dass er lügen sollte. Und wenn das von einem Wesen versprochen wurde, das nicht lügen kann, warum helfen sie dann nicht, dass es früher kommt, indem sie die Bibel lesen, auf die Worte ihrer Lehrer hören, Gott lieben und ihren Götzen aufgeben und das Christentum in ihren Tempel bringen. Bald wird es dann keine Nation mehr geben. Nein, nicht einmal ein Fleckchen Erde, das so groß ist wie ein Fußabdruck, das einen Missionar braucht. Meine liebe Schwester und ich haben durch eine kleine Selbstverleugnung $2 gespart, die diesem Brief beiliegen, um Bibel und Traktate zu kaufen, um euch zu lernen. Archibald Alexander Hodge und Mary Elizabeth Hodge, Freunde der Heiden. Was haltest du davon? Toll, oder? Na, ich weiß, was einige sagen können. Du könntest die Nase rümpfen und sagen, ach, das riecht nach dem übertriebenen Optimismus damals im 19. Jahrhundert. Na, wenn man dumm ist, tut man das. Aber genau diese Reaktion versucht Psalm 22 aus uns herauszulocken. Ein Bewusstsein von ein missionarisches Kreuz. Dass wir uns tief danach sehnen, diese Feier zu sehen, einer weltweiten Generation, die den lebendigen Gott huldigt. Und zum letzten Vers, da ganz am Ende, da heißt es vom Herrn, siehst du es? Er hat vollbracht. Sehr abrupt, wie öfters im Psalm. Einfach, er hat es vollbracht. Und was ist es, was er vollbracht hat? Ist es nicht die Erlösung seines Volkes durch das vollendete Werk Jesu? Mein Gott, waarom hast du mich verlassen? Waarom? Daarom, damit wir alle van Gott angenommen werden, ons nie weder van ihn verlassen werden.